Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ja, hallo, ich freue mich, dass wir hier zu einer neuen Folge meines Podcasts zusammen sind. Und ich habe zwei Gäste, wo ich mich ganz, ganz arg bedanken darf, dass sie heute da sind. Das ist die Frau Krämer und der Herr Scholz. Das sind die Stationsleitungen der Akutstation der Erwachsenenpsychiatrie der SAG-Kliniken Sonnenberg in Saarbrücken. Vielleicht wollen Sie sich beide auch selbst noch mal kurz vorstellen. Ladies first, Frau Krämer.
Dankeschön, Herr Dr. Seidel. Zu meiner Person, Stefanie Krämer, 31 Jahre jung. Ich bin bei den SAG-Kliniken Sonnenberg im akutpsychiatrischen Bereich seit Juni 2019 und habe die Ehre, die Station mitzuleiten mit dem Herrn Scholz seit 2014.
Genau, seit 2024 wollten Sie sagen, genau.
Genau, ja.
Ja, mein Name ist Dennis Scholz, ich bin 35 Jahre jung. Ich bin seit 2015 bei den SAG-Kliniken, war 4 Jahre auf der P1, war dann auch mal auf anderen Stationen tätig, habe zwischendrin meinen Fachpfleger gemacht und bin jetzt seit knapp 2 Jahren der Stationsleiter auf der P1.
Genau, für diejenigen, die die Klinik nicht kennen, und das werden wahrscheinlich die meisten sein, die P1 ist die geschützte Akut- und Aufnahmestation. Das heißt, da kommen Patientinnen und Patienten in der Regel hin, wenn sie notfallmäßig in die Klinik kommen und wenn sie eben einen besonderen Schutz bedürfen, also zum Beispiel akut krank sind, schwer krank sind, auch dann, wenn es um Schutz geht, dass jemand vor sich selbst geschützt werden muss, zum Beispiel wenn jemand suizidgefährdet ist oder natürlich auch, wenn es darum geht, dass jemand aus seiner Krankheit heraus vielleicht sehr expansiv ist und auch für andere gefährlich wird. Aber es ist natürlich, vielleicht um dem Klischee gleich zu begegnen, es ist natürlich nicht so, dass alle Menschen dort jetzt wirklich hochgradig gefährlich sind. Aber darauf, glaube ich, kommen wir auch nochmal zu sprechen. Aber erstmal natürlich die Frage an Sie beide, wie kommt man denn auf so eine Station? Also ich meine jetzt nicht als Patient, sondern als Mitarbeiter. Was war denn so Ihre Motivation, in der Akutpsychiatrie zu arbeiten?
Also ich für meine Person, ich habe damals mein duales Studium bei der SAG-Kliniken Sonnenberg begonnen, war nach dem Examen dann auf der Intensivstation und bin zurück, back to the roots quasi, zum Sonnenberg. Ursprünglich war es so geplant, dass ich auf der geschützten Station erstmal eine Einarbeitungsphase durchlaufe und ja, was soll ich sagen, es hat mir so gut gefallen, dass ich heute immer noch da bin und gerne da bin.
Schön, Sie, Herr Scholz?
Ja, bei mir war das damals direkt nach der Ausbildung. Ich hatte die P1 in sehr guter Erinnerung, muss ich sagen. Mir hat das vom Team her gut gefallen, von der Arbeit her gut gefallen. Das war mal was ganz anderes, als man es ganz klassisch aus der Pflege kennt. Und ja, so hat mich mein Weg mich dahin geführt und ich bin einfach da geblieben bis heute.
Schön, ist auch schön, dass es Ihnen beiden da so gut gefällt. Es ist auch ein klasse Team, man muss auch sagen, ein sehr, sehr junges Team. Das merkt man jetzt an Ihnen beiden, die Sie ja beide schon in jungen Jahren diese Leitungsaufgabe haben. Und es ist natürlich das, was ich auch immer als Arzt gefragt werde, wenn ich sage, ich arbeite in der Psychiatrie, viele stellen sich ja vor, geschlossene Station. Wie geht's denn dazu? Vielleicht können Sie das mal aus Ihrer Sicht heraus sagen. Wie ist denn der Alltag auf einer geschlossenen psychiatrischen Akut- und Aufnahmestation?
Ich denke, dass die geschützte Station sehr behaftet ist mit Klischees und leider Gottes auch negativen Vorurteilen. Dabei vergisst man oft, dass viele unserer Patienten auch genau dieses geschützte Setting aufsuchen, weil sie es brauchen oder weil es ihnen einfach den Schutz gibt, den sie brauchen in dieser akuten Lebenskrise. Also unsere Patienten sind zwischen 18 und 65 Jahre alt und alle in sehr unterschiedlichen Phasen ihres Lebens. Aber letztlich, wenn man auf so einer geschützten Station landet, ist es, weil man gerade einfach nicht mehr klarkommt. Entweder man merkt es selbst und kommt dann eigenständig zu uns, sei es durch die Einweisungen des Niedergelassenen oder durch die psychiatrische Institutsambulanz oder auch einfach selbst an die Tür einfach mal klingeln und sich vorstellen.
Ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang ist auch, die allermeisten Patienten sind freiwillig da. Es ist der geringere Teil, der gegen seinen oder ihren Willen dann da ist. Und da gibt es natürlich dann richterliche Beschlüsse, die Grundlage sind, dass jemand da ist. Wie erleben Sie den Alltag auf der Station, Herr Scholz?
Ja, es ist halt nie gleich. Es gibt Hochphasen, wo es wirklich mal sehr stressig sein kann. Es gibt Tage, an denen es ziemlich entspannt zugeht. Aber man muss eigentlich jederzeit doch ein bisschen gewappnet sein, dass es halt sich schlagartig auch mal ändern kann. Grundsätzlich ist es halt immer wichtig, dass man es schafft, eine gute Beziehung oder eine gute Bindung zu den Patienten aufzubauen, dass man ein gutes Team hinter sich halt stehen hat. Aber was den Alltag angeht, ist es fast immer unterschiedlich, ja.
Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Menschen, die dort behandelt werden, zu einem ganz großen Teil Menschen sind, die eine Psychose haben. Darüber hatte ich auch in meinem Podcast schon verschiedentlich informiert. Psychose bedeutet ja, dass es halt nicht immer streng, vernünftig und rational zugeht, dass die Betroffenen vielleicht ihre Wahnvorstellungen haben, unter dem Einfluss von Stimmen hören, die jetzt gerade sagen, was sie tun sollen. Das ist ja ein ganz großer Teil der Kundschaft, sage ich mal, auf der Akutstation. Wie erleben Sie den Umgang mit Menschen mit Psychose?
Sehr unterschiedlich. Also wie mein Kollege schon gesagt hat, der Alltag ist wirklich sehr bunt. Also kein Tag gleicht dem anderen. Selbst wenn man Patienten hat, die man schon länger begleitet oder sogenannten Drehtürpatienten. Es ist aber trotzdem eine schöne Arbeit. Gerade durch diese Beziehungsarbeit, durch das Vertrauen, das man aufbaut zu den Patienten. Und wenn man dann sieht, okay, man hat jetzt einen Zugang gefunden und der Patient vertraut jemandem, vertraut uns, ist es sehr schön, auch gerade im Verlauf. Und wenn man die Patienten dann begleitet bis zur Verlegung auf eine offene Station oder ins ambulante Setting, da sieht man, was da für eine Arbeit drinsteckt, da wir ja oft als Pflegende die Ersten sind, die mit den Patienten in Kontakt kommen. Und das ist einfach, es ist eine schöne Arbeit. Man sieht ja auch immer die negativen Aspekte oder die Ängste, die Klischees, die man so hat. Jedoch ist es für mich sehr schön, wenn ich meinen Dienst beende und lauf ans Parkhaus und sehe, da sind zum Beispiel Patienten aus der Gerontopsychiatrie, die ich vor ein paar Jahren vielleicht betreut hatte, die dann noch kurz offen sind und noch ein schönes Wochenende wünschen. Ah, hallo Schwester Stefanie, wie geht's Ihnen denn? Das sind so schöne Momente auch der Psychiatrie.
Und Sie sind natürlich auch von der Pflege ganz dicht an den Patienten dran. Sie sind diejenigen, die da die meisten Anknüpfungspunkte haben. Ein Aspekt finde ich auch ganz wichtig, dass Sie es betonen. Ziel ist natürlich, dass jeder so rasch es geht von der Akutstation runterkommt. Also entgegen allen Klischees haben wir kein Interesse daran, Menschen möglichst lang wegzusperren, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen gucken, dass die rasch rauskommen. Oder was meinen Sie, Herr Scholz?
Das Ziel, vor allem mittlerweile, ich meine, das Bild der Psychiatrie, das verändert sich ja jetzt über die Jahre sowieso. Man geht immer weiter weg auch von Zwangsmaßnahmen und man merkt das schon noch, ob es jetzt Patienten sind oder ob es Angehörige sind oder auch Bekannte von draußen, dass das Bild der Psychiatrie teilweise immer noch etwas veraltet ist. Und wenn man dann mal aber etwas mit den Leuten redet und versucht, das zu vermitteln, kann man ja auch schon mal so signalisieren, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und man ist ja kein Böser oder niemand, der einem was Schlechtes will, sondern man ist hier wirklich, um zu helfen. Und klar, die Leute, für die Menschen, die das jetzt nicht kennen, sind das schon spezielle Menschen halt. Und wo viele erstmal denken, oder gehe ich erstmal auf Abstand? Aber wir haben ja den ganzen Tag mit denen zu tun und wir können aus erster Hand eigentlich sagen, das sind irgendwo auch Leute wie du und ich und ja, die halt eben krank sind und geholfen werden möchten. Ja.
Ja, Menschen wie Sie und ich einerseits, in dem Sinne, dass wir halt alle menschlich sind und dass natürlich auch jeder noch so Kranke auch genauso seine gesunden Anteile hat. Andererseits Menschen, die ja zum Teil in Ausnahmesituationen sind. Haben Sie da so ein bisschen ein Beispiel zum Beispiel aus dem Umgang mit Menschen mit Psychosen, was aus dem Alltag, was Sie da spannend oder herausfordernd finden? Ohne Namensnennung natürlich, streng anonymisiert.
Ach, davon gibt es sehr viele. Also ich würde sagen, die prägnantesten Situationen sind, wenn man selbst total verkannt wird von den Patienten. Das ist dann immer ein bisschen knifflig, wenn ich dann nicht die Frau Krämer bin, sondern der Schleim-Alien, wie ich das mal zitieren darf, von einer Patientin. Das ist dann etwas schwieriger, aber auch da schafft man es, mit Zeit, mit Geduld, mit Empathie auch einen Zugang zu finden. Und das ist eigentlich auch die Arbeit, die wir jeden Tag leisten. Das ist auch die Challenge so ein bisschen.
Das stimmt, aber jetzt doch nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was macht man, wenn man von einem Patienten für einen Schleim-Alien gehalten wird? Wie gehen Sie damit um?
Ich versuche einfach, den Mensch da abzuholen, wo er gerade steht. Und in der Situation bringt es teilweise nicht so viel, dem Patienten jetzt zu sagen, nee, das ist nicht so, weil das ist ja seine Wahrnehmung. Die Patienten bei uns befinden sich in einer akuten Lebenskrise. Die Wahrnehmung ist völlig verzerrt. Und da muss man halt flexibel sein. Ich denke, gerade auf der Akutstation, da ist Flexibilität ein großes Thema. Man muss sich immer auf eine neue Situation einstellen. Aber ich denke, wenn man authentisch ist, wenn man Empathie zeigt, dann merken die Patienten einfach auch, okay, die Person da gegenüber, die will mir gar nichts Böses, mit der kann ich ganz normal reden, die kommuniziert mit mir auf Augenhöhe und dann merken die schon, okay, da kann man sich vielleicht doch öffnen, auch wenn es ein Schleimalien ist.
Genau, sehr schön. Also das finde ich auch ganz wichtig, die Menschen da abholen, wo sie stehen. Und natürlich kann man jetzt einem Menschen mit einer Psychose nicht die eigene Weltsicht aufdrücken. Man kann nur akzeptieren, dass das so ist. Haben Sie auch solche Erlebnisse, Herr Scholz? Waren Sie auch schon ein Schleimalien?
Ich war schon vieles. Vieles, was ich gar nicht vielleicht jetzt unbedingt benennen möchte. Also heute wurde ich als der Vater und gleichzeitig auch der Bruder einer Patientin beschrieben. Ja, es kommt immer zu ganz wilden Äußerungen und das ist halt auch Sachen, die man aus dem Alltag oder vielleicht in einem anderen Bereich der Pflege gar nicht kennt. Das macht ja die Psychiatrie irgendwo auch so ein bisschen spannend. Da gibt es immer wilde Geschichten, an die man sich gerne mal auch zurückerinnert. Vielleicht so belastend sind ja halt oft auch die Situationen, halt Patienten, wie die Kollegin ja auch gesagt hat, die verkennend sind. Weil das sind ja auch manchmal die Situationen, wo es sich dann halt eigentlich zeigt, was bin ich jetzt für ein Psychiatriepfleger? Und die Erfahrung zeigt halt, also die Erfahrung, die macht halt eben aus, wie man mit Situationen umgeht und wie man die Situation auch einschätzen kann. Und in der Regel ist es dann halt schon so, wenn man ein gewisses Auftreten hat oder einen gewissen, weiß, wie kann man auf einen Patienten zugehen, dass das viele Situationen gleich schon mal entschärft. Und ja, wie wir dann gerade gesagt haben, ist es halt, die Patienten sehen, dass wir halt keine Bedrohung für sie sind.
Genau, das ist ganz wichtig. Trotzdem kann es ja immer mal wieder zu Situationen kommen, die dann gefährlich werden. Wie gehen Sie damit um, wenn es, sagen wir mal, ein Patient sehr, sehr expansiv ist, sehr angespannt ist, vielleicht auch im Rahmen einer Psychose sich gar nicht mehr steuern kann? Was machen Sie dann?
Ja, leider sind solche Situationen nicht immer ganz unvermeidbar. Wir sind verpflichtet, im geschützten Bereich bei den SAG-Kliniken Sonnenberg jedes Jahr mindestens einmal an Deeskalationsschulungen teilzunehmen. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, weil das ist der erste Step. Erstmal versucht man, auf den Patienten zuzugehen, ein bisschen zu regulieren, mit dem zu sprechen, zu deeskalieren. Und meistens schafft man es dann auch. Meistens schafft man es natürlich, wenn man jetzt einen Patienten hat, der absolut verkennend ist, der versucht, die Mitpatienten zu schlagen und wo gar nichts geht, dann geht man dann einen Schritt weiter. Dann heißt es dann, man bietet Medikamente an. Und als allerletztes Mittel der Wahl ist wirklich sehr wichtig, das hier nochmal zu betonen, ist natürlich im geschlossenen, geschützten Bereich die Fixierung. Wir versuchen, Zwangsmaßnahmen zu vermeiden, gerade auch durch verschiedene Konzepte, die wir anbieten und implementieren, das gelingt uns auch sehr gut. Aber es passiert auch mal selten, aber es passiert, dass wir Patienten leider fixieren müssen. Also dann halt auch körperlich die Patienten dann anfassen müssen. Also wirklich absolut Eingriff in die Intimität der Patienten. Anschließend reflektieren wir die Situation immer und man muss auch sagen, glücklicherweise, dass in den Reflexionsgesprächen die meisten unserer Patienten das nicht als sehr, sehr schlimm empfinden, sondern dann viele können die Situation nochmal reflektieren. Es ist ihnen absolut unangenehm, weil sie in einer absoluten Ausnahmesituation waren oder sie können sich nicht mehr dran erinnern. Dann spricht man über die Situation, da kann man viel aufarbeiten, nochmal viel reflektieren und ich denke, das ist halt auch wirklich notwendig in solchen Ausnahmesituationen, aber es ist absolute Ausnahme und letztes Mittel der Wahl, ja.
Genau, also ich finde auch, das ist ganz, ganz wichtig zu betonen, es wird nicht leichthin fixiert. Es ist auch nicht so, dass jeder, der zur Tür reinkommt, erstmal da einen Haufen Pfleger oder Schwestern auf sich hat und dann ins Bett gekettet wird, sondern es ist wirklich das letzte Mittel, um Gefahr abzuwenden letztendlich. Darum geht's ja und vorher hat man noch vieles versucht, damit man anders irgendwie zurechtkommt. Mhm. Wie läuft so eine Fixierung ab?
Wir sprechen uns ab, sofern das möglich ist. Ich würde hier auch noch gern betonen, die meisten unserer Fixierungen sind zum Schutz der Patienten. Was man auch oft vergisst, wir haben Patienten, die versuchen sich leider den Kopf gegen die Wand anzuschlagen, sich selbst zu verletzen und nicht davon ablassen. Das sind dann auch Fixierungen zum Schutz der Patienten und nicht zu unserem Schutz. Wie läuft so eine Fixierung ab? Im allerbesten Fall merkt man, okay, der Patient, der fährt jetzt hoch, der ist nicht mehr wirklich zugänglich. Dann geht einer von uns hin, spricht mit dem Patienten, versucht erstmal eine Basis zu finden. Das ist auch wichtig, dass nur eine Person spricht, weil wenn ich jetzt in einem absoluten Ausnahmezustand bin, ich habe 5 Personen, die auf mich einreden, das ist jetzt nicht so toll. Und dann schauen wir, dass man nochmal ein bisschen Bedarfsmedikation anbietet oder irgendwas, Beschäftigungsangebote, damit der Patient sich vielleicht wieder regulieren kann. Wenn das scheitert, dann der Patient wird jetzt aggressiv oder körperlich, dann wissen wir, okay, gut, dann gehen wir am besten mit 4 oder 5 Personen rein und wir kündigen das dann auch an. Wir sagen, passen Sie auf, wir müssen Sie jetzt fixieren für 1/2 Stunde, machen Sie mit. Oft sind auch Patienten kooperativ, die dann sagen, okay, ich lege mich da jetzt freiwillig hin. Und manchmal passiert es dann leider mit etwas Gegenwehr. Aber auch da gibt es Techniken, um die Patienten nicht zu verletzen, um denen nicht weh zu tun, um denen nicht unnötig irgendwie zu schaden.
Ich glaube, wichtig ist auch noch zu betonen, dass dann auch in der Fixierung nochmal Medikamente angeboten werden, die dann, wenn es gut läuft, dazu führen, dass jemand sich dann doch rascher beruhigt vielleicht und überhaupt sollte die Fixierung, muss die Fixierung nur so lange andauern, wie es wirklich dringend erforderlich ist. Patienten werden dann auch, sobald es geht, wieder defixiert.
Ein gutes Sprichwort, also was man mir immer auf den Weg gegeben hat, als ich angefangen habe, das war niemals Fixierung ohne Sedierung. Und wenn wir neue Kollegen haben, die bei uns anfangen, machen wir auch immer so ein Selbstexperiment, dass sich jemand mal hinlegen muss. Da kommen wir als Kollegen, fixieren den neuen Kollegen. Der weiß das natürlich, der macht das auch freiwillig mit. Und damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie ist es denn, fixiert zu sein? Und das merkt man, wie unangenehm es ist. Und das ist aber unglaublich wichtig, dass man weiß, wie fühlt sich dieser Mensch, wie fühlt sich gerade dieser Patient? Weil wir können es noch einordnen, wir verstehen, was da passiert, wir sind in der Lage, es zu reflektieren, aber unsere Patienten leider nicht. Und ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung, die man machen sollte als Pflegender.
Und auch ganz wichtig, finde, das kommt durch Ihre Schilderung sehr, sehr gut raus. Das ist nichts, was irgendwie dann alles unkontrolliert abläuft, sondern Sie sind da Profis. Fixierungen oder auch, solche Schutzmaßnahmen gehören zum Alltag in der Psychiatrie. Eben nicht, dass man es gerne macht, nicht, dass man es oft macht, aber es kommt immer wieder vor. Und ich glaube, es wird deutlich, dass Sie da ganz, ganz eingespielt sind, auch im Team. Und dass klar ist, wer was zu tun hat.
Ja, also gerade das Wort Team ist sehr, sehr wichtig bei uns. Wir haben ein unfassbar tolles Team. Ich denke, vieles wäre mit Abstand nicht so zu bewältigen, zu verarbeiten, wenn wir nicht so ein gutes Team wären. Wir halten wirklich zusammen, wir gehen durch dick und dünn, das ist wie die zweite Familie. Also ist auch das macht die Arbeit auf der Psychiatrie, auch im geschützten Bereich, um einiges schöner und einfacher.
Sehen Sie das auch so, Herr Scholz?
Sowieso. Natürlich sehe ich das genauso wie die Kollegin. Man muss ja halt darauf achten, dass man die Kollegen halt direkt schon gut einarbeitet. Das ist zeitweise immer mal ein bisschen schwierig, gerade auf einer Akutpsychiatrie. Aber die Kollegen, die jetzt neu kommen zum Beispiel, sollen ja das Gefühl haben, dass gerade wie sie es gesagt hat ja auch, dass man irgendwie fast schon wieder so eine zweite Familie ist. Dass man sich wohlfühlt, dass man ja auch diese ganzen Kniffe halt eben kennt. Was mache ich in so einer Akutsituation halt? Es ist immer ganz wichtig, sich zu verinnerlichen, welche Möglichkeiten habe ich denn als Pflegekraft jetzt da so vorzugehen? Ist es jetzt, stehen meine Kollegen hinter mir? Die Antwort ist natürlich ja. Oder habe ich im schlimmsten Fall auch die Möglichkeit, die Polizei dann auch dazu zu ziehen, wenn es jetzt wirklich mal zu wild sein sollte? Aber am wichtigsten ist eigentlich auch einfach, dass man über die Zeit hinweg oder über die Jahre hinweg, wo man da arbeitet, sich irgendwo halt dieses Selbstvertrauen und dieses Wissen aneignet und dementsprechend dann halt auch handeln kann. Und das ist so einfach für den Kopf eine gewisse Befreiung, eine gewisse Sicherheit, sage ich mal.
Ich finde es auch, das ist ganz, ganz wichtig, dieser Teamgedanke. Das war übrigens auch das, was mich von Anfang an in der Psychiatrie immer fasziniert hat, dass ich den Zusammenhalt in den Teams in aller Regel in den Psychiatrien sehr gut erlebt habe. Man arbeitet miteinander, man ist so, wie Sie gesagt haben, im optimalen Falle wie so eine kleine Familie. Man kann sich aufeinander verlassen. Und jetzt hatten wir viel über die Akutsituation gesprochen, über Fixierung, aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass es ja auch Patienten gibt, die dann nach und nach die Station verlassen, zunächst mit ihrer Begleitung, vielleicht dann auch mal alleine. Wie ist das, wenn Sie mit Patienten rausgehen? Kommen Sie da überhaupt dazu? Geht das? Und wenn ja, wie läuft das denn so ab?
Na gut, die Patienten, die müssen ja erstmal eine Weile lang beobachtet werden. Es muss eingeschätzt werden, inwiefern kann ich dieses Zugeständnis machen, dass ein Patient jetzt mal in Begleitung rausgehen kann. Es wird zeitnah geguckt, dass das möglich ist, einfach auch um dem Patienten zu vermitteln, ihr seid hier nicht eingesperrt, sondern wir geben euch schon genug Möglichkeit, auch mal ein bisschen zu entspannen oder vielleicht auch mal kurz die Station zu verlassen und einen gewissen Freiraum auch nochmal zu haben. Viele Patienten kennen dieses Prozedere ja sehr gut, die wissen auch, worauf es ankommt. Neuere Patienten, denen muss man das dementsprechend halt eben vermitteln. Aber in der Regel gibt's da gar keine Probleme mehr.
Und wichtig ist eben auch, es ist die Vorbereitung wieder auf möglichst viel Freiheit außerhalb der geschützten Station, auf eine offene Station oder vielleicht auch zu Hause dann. Auch das möchte ich immer wieder betonen, es geht uns eben nicht darum, Menschen einzusperren oder zu zwingen, irgendwas zu machen, sondern es geht darum, dass jemand wieder in der Lage ist, Verantwortung für sich oder für ihn zu tragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das ist auch das, worauf in der Akutstation alle hinarbeiten. Aber trotzdem ist es natürlich immer wieder krass. Man kriegt harte Sachen mit. Was ist so das krasseste Erlebnis, was Sie mal hatten? Kann man das so sagen? Was ist so das, was Sie vielleicht auch persönlich am meisten mitgenommen hat? Weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können oder wollen. Sie müssen auch nicht, aber.
Also es ist, ja, jetzt ist so ein Moment, das ist halt schwierig manchmal zu vermitteln, weil es gibt ja viele Situationen, die sind für uns ja irgendwo auch normal. Und es gibt bestimmt auch Situationen, ich kann mir schon vorstellen, an was du jetzt denkst, also die Kollegin. Allgemein kann ich sagen, es sind halt Situationen, wo Patienten vielleicht jetzt in einem intoxizierten Zustand kommen und schon gewaltbereit sind oder aggressiv sind. Das ist ja grundsätzlich schon mal eine Situation, die für einen belastend ist. Ein Beispiel könnte ich jetzt machen. Es gibt halt auch Patienten, wo man die Tragweite einer Psychose überhaupt erstmal verstehen kann. Beispielsweise, wenn es jetzt in die Richtung religiös wahnhaft geht. Da sind Patienten oder Menschen bereit, Dinge zu tun, an die würden wir gar nicht denken. Und es gab dann Patienten, die sich auch schon selbst verstümmelt haben. Ich kann eine Situation nennen, ich will jetzt aber auch gar nicht ins Detail gehen, wo ich mit einem Patienten 2 Nächte lang jeweils 4 Stunden mich unterhalten habe und verstehen wollte, was in seinem Kopf ist jetzt vorgegangen, dass der sich so zugerichtet hat irgendwo. Das war ein Wahnsinnsgespräch, muss ich sagen. Und man merkt auch, das sind intelligente Leute auch. Aber was da manchmal zustande kommt oder was für Verknüpfungen gemacht werden und was ein Warngerüst da manchmal aufgebaut wird, das ist an der Stelle halt irgendwo schon unglaublich. Und man kann es in gewisser Weise sogar den Gedankenhergang verstehen. Aber trotzdem, die Bereitschaft für die Umsetzung, das ist, ja, da ist man manchmal selber ein bisschen sprachlos.
Das ist dann wirklich Wahnsinn zum Teil, was man hört.
Ja.
Oder wie Sie sagen, auch zum Teil ganz drastische Dinge, die getan werden. Mir fallen da auch Beispiele ein, die ich jetzt auch lieber nicht nennen möchte, wo Menschen dann sehr, sehr hart mit sich ins Gericht gehen. Oder wie Sie sagen, bis hin zu Selbstverstümmelungen, die, wenn man die innere Logik kennt, einerseits nachvollziehbar werden, andererseits aber trotzdem unverstehbar bleiben. Also das ist so ein merkwürdiger Widerspruch, weil es eben Gedankeninhalte oder Handlungen sind, die uns sonst völlig fremd sind, völlig wesensfremd. Und ich weiß nicht, ist das der gleiche Fall, an den Sie auch gedacht hatten, Frau Krämer?
Nein. Weil
Herr Scholz gerade meinte, Sie haben vielleicht eine ähnliche Geschichte vor Augen.
Ich denke, ich muss da ein großes Lob auch aussprechen an unser interdisziplinäres Team, weil ich kann sehr vieles sehr gut verarbeiten an Ausnahmesituationen, weil wir uns gegenseitig tragen und weil wir halt auch Kollegen haben, auch ärztliche Kollegen, die sehr viel nachfragen, auch Sie, Herr Dr. Seidel, immer wenn irgendetwas passiert, ein besonderes Vorkommnis, Sie sind der Erste, der anruft und fragt, ist ein Gesprächsbedarf, kann ich was tun, was ist passiert? Das ist nicht selbstverständlich und das nimmt auch sehr viel, das gibt auch sehr viel Rückhalt. Natürlich, körperliche Übergriffe an Kollegen sind sehr belastend und für mich das schlimmste Ereignis, das war der Brand auf dem Sonnenberg. Auch da Patientin, absoluter Ausnahmezustand. Wie kam es dazu? Sehr große Problematik. Also ja, da hat man auch einfach gemerkt, der Rückhalt der Klinik, der Rückhalt der Kollegen, auch den Rückhalt, den wir von Ihnen bekommen haben, der war immens. Und dadurch kann man solche Situationen auch gut bewältigen, würde ich sagen.
Mhm. Es freut mich, das so mitzubekommen, weil das ist auch das, was ich immer in meiner eigenen Ausbildung vermittelt bekommen habe. Gerade wenn ganz schlimme Ereignisse sind, schwerwiegende Ereignisse, ging es immer erstens mal um den Zusammenhalt und um das Verständnis dessen, was da passiert ist. Ich habe es in der Heidelberger Klinik, in der ich gelernt habe, so erlebt, dass nie vorwurfsvoll Schuldige gesucht worden sind. Es sei denn, jemand hat natürlich wirklich krasses Fehlverhalten gezeigt, aber davon reden wir jetzt nicht, sondern dass es darum ging zu verstehen, was passiert, auch wenn es zu so drastischen Ereignissen kommt, wie zum Beispiel dem Brand, den wir hatten. Für diejenigen, die nicht aus Saarbrücken sind oder aus dem Saarland, es hat in der Klinik auf der Akutstation, auf der Sie beide arbeiten, gebrannt. Die Ursache war eine Brandstiftung und es ist natürlich so das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn eine Station in Flammen steht. Und sie haben es sehr, sehr gut geschafft, wirklich alle Patienten da ganz besonnen rauszuführen. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Dafür auch nochmal ein ganz, ganz großes Lob, ganz große Anerkennung. Aber vielleicht können Sie da auch nochmal sagen, wie ging es Ihnen dann auch im Nachgang mit dem Brandereignis?
Schwierig. Also ich muss sagen, ich habe das ganz gut verarbeitet, dank den Kollegen. Und dann möchte ich auch mal den Herrn Scholz nochmal loben, muss ich an der Stelle. Weil als es gebrannt hat, habe ich ihn natürlich angerufen. Es ist halt ein absolutes Auf und Ab der Gefühle. Man sieht seine Station, seine geliebte Station, die brennt. Man kann nichts tun. Das ist ein sehr beklemmendes Gefühl. Und der zweite Anruf war natürlich an den Herrn Scholz. Und der hat tatsächlich nicht gezögert, kam direkt, obwohl die Straße gesperrt war, kam, um uns da zu helfen, zu unterstützen, zu schauen, was ist hier los. Sie waren direkt vor Ort und dass auch die Kollegen, die aus dem Frei kamen, um zu helfen, auch von anderen Stationen, das war wirklich ein sehr schönes Miteinander, was es dann um einiges einfacher gemacht hat. Ich denke, gerade darüber zu sprechen, ist einfach sehr schön. Wir haben ja auch viele Angebote von der Klinik, sei es Supervision, sei es diverse Angebote, die wir da haben, Gesprächsangebote. Das macht es natürlich um einiges einfacher.
Genau, Sie haben es auch so erlebt, Herr Scholz, dass das im Nachgang dann doch auch, dass man den Eindruck hatte, das ist gut gehandelt worden.
Es wurde gut gehandelt, auf jeden Fall. Man hat auch gemerkt, bei Eintreffen, ich habe schon die Kollegen gesehen, wie sie eifrig dem Patienten geholfen haben, dass das alles letztendlich dann doch recht reibungslos geklappt hat, dass niemand zu Schaden gekommen ist, was das Allerwichtigste ist. Danke nochmal an die Frau Krämer für die lieben Worte auch. Sie ja sowieso als eine die allergrößte Bereitschaft von allen wahrscheinlich sogar hat. Ja, aber auch jetzt der ganze Verlauf, wie es dann danach eigentlich lief. Man hat einfach gemerkt, man hat wirklich Kollegen, auch wenn es mal manchmal schwierig ist und man hat definitiv auf der Station mal Tage oder Phasen, wo alles wirklich anstrengend ist, wo man mal gerne den Kopf in den Sand stecken wird. Aber auch heute wieder, wo wir wieder auf unsere alte Station zurückgezogen sind, muss man ganz klar sagen, wenn was gebraucht wird, dann ist die Bereitschaft definitiv da und dann arbeitet man Hand in Hand. Und ohne, dass man auch viel sagen muss, die Leute, die wollen was machen, die wollen helfen und die sind einfach am Start. Ja, von meiner Seite noch mal vielen lieben Dank an mein eigenes Team, an unser Team, dass die das auch einfach mal gehört haben.
Ja, das stimmt. Also die Arbeit ging wirklich blind, Hand in Hand. Ich hatte eine Kollegin, die hat evakuiert, ohne dass ich überhaupt was sagen musste. Die anderen haben mit mir Löscharbeiten betrieben. Also das war einfach ein blindes Vertrauen und das zahlt sich dann in solchen Situationen aus.
Ich fand es auch wirklich beeindruckend zu sehen, wie alles ineinander gegriffen hat, auch die Arbeit mit den Rettungsdiensten, mit Polizei, Feuerwehr. Wir hatten ja, der Brand war am Tag der Deutschen Einheit. Wir hatten vor Ort in Saarbrücken außergewöhnlich viele Rettungskräfte, Einsatzkräfte, Katastrophenschutz, die dann auch sehr schnell vor Ort waren. Also ich finde auch, das hat sehr, sehr gut geklappt. Und wie ich schon sagte, Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen. Und heute ist tatsächlich ein besonderer Tag, weil heute die Station fertig renoviert wurde und die Patientinnen und Patienten wieder zurückgegangen sind. Solche drastischen Sachen erlebt man Gott sei Dank nicht häufig. Also Klinikbrände ist natürlich die absolute Katastrophe. Sie haben auch darüber gesprochen, was Sie alles erlebt haben, auch an drastischen Dingen im Alltag. Dann nochmal die Frage, ja, was macht das mit Ihnen? Nehmen Sie es mit nach Hause oder wie gehen Sie damit um, dass Sie halt diesen doch auch psychisch und zum Teil auch körperlich sehr belastenden Job haben?
Ich denke, gerade weil wir so ein eingespieltes Team sind und wie so eine kleine zweite Familie, nimmt das einem sehr viel ab. Also ich kann wirklich behaupten, ich bin jetzt auf der geschützten Station seit 7 Jahren und natürlich, manchmal macht man sich noch Gedanken zu Hause, aber es ist jetzt nichts, woran man leidet. Es gibt ja auch schöne Geschichten. Also es gibt nicht nur die schlechten. Ich kann auch mal fragen, was sind unsere schönsten Erinnerungen? Also davon gibt's auch genügend.
Da möchte ich gleich mal nachfragen. Sie haben völlig recht. Man setzt sich immer so erstmal mit den drastischen, mit den krassen und schlimmen Dingen auseinander. Aber vielleicht mögen Sie Ihre schönste Geschichte auch mal erzählen.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das kann sein, entweder die Patienten gehen in die Ergotherapie und basteln einem was. So Kleinigkeiten bis hin zu, man bekommt positives Feedback. Ich hatte vor kurzem von einem Patienten eine Nachricht erhalten, der war sehr schwer schizophren damals, auch einen schweren Suizidversuch hinter sich. Der steht mittlerweile mitten im Leben, hat sein Studium abgeschlossen, ist verreist auf einer renommierten Universität auch. Also der steht komplett mitten im Leben und ist sehr, sehr dankbar für die Hilfe, die wir anbieten konnten. Und da sieht man halt auch, dass man Menschen auch wieder aus so einer Lebenskrise rausbekommt, egal wie aussichtslos sie vielleicht am Anfang aussieht.
An Sie, Herr Scholz, auch nochmal die Frage. Also erstmal, wie gehen Sie mit den krassen Erlebnissen um? Was machen Sie dann auch? Können Sie es auch in der Klinik lassen? Und natürlich auch die Frage nach dem schönsten Erlebnis oder nach schönen Erlebnissen.
Ja, in der Regel lasse ich eigentlich das meiste in der Klinik, muss ich sagen. Es gibt definitiv ein paar Ausnahmen, wo man jetzt auch gerade in der Leitungsposition wahrscheinlich, wo man immer mal mehr drüber nachdenkt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich weiß, wo ich arbeite, ich weiß, wie lange ich da bin, ich kann mich auf meinen Kollegen verlassen, ich kann mich auf meine Erfahrung verlassen. Und am Ende, wie gesagt, ist es einfach eine gute Arbeit letztendlich. Und eine Arbeit, mit der man sich vor allem auch irgendwo identifizieren kann, was nicht jeder machen würde, wo ich immer behaupten kann, ich mach's aber. Ich bin da schon selber teilweise manchmal ein bisschen stolz drauf, wenn ich das mal so sagen kann. Schöne Erlebnisse auf jeden Fall auch. Ich glaube, jeder hat so seine Patienten, wo er sagt, den oder die mag ich besonders. Und ich habe eine Patientin, die habe ich immer im Kopf, wo man halt auch noch mal, die ist auch schwer krank, wo man einfach nur mal dran erkennen kann, obwohl die so krank ist, sind andere Menschen, die auch noch wichtig, unter anderem dann in dem Fall sogar ich, die fragt mich immer, wie es mir geht, egal in welcher Phase die ist. Die weiß immer, wie alt meine Tochter ist und fragt mich nach der. Ich finde das super wertschätzend, halt auch mal von dieser Seite dann zu hören. Ja, bis hin zu anderen Patienten, die halt auch irgendwo, wo ich dann die Bezugsperson im Grunde für die bin, die dann halt auch vielleicht wissen, jetzt gerade bei mir, weil ich bin ja jetzt auch schon 11 Jahre lang im Haus und die kennen mich, ich kenne manche ja noch aus meiner Ausbildungszeit. Die wissen, wen sie vor sich haben. Die wissen, wenn es mir nicht gut geht, dann können die zu mir kommen. Und das sind die Momente, wo ich dann denke, da kann man auch für dankbar sein, ja.
Ich finde es auch schön immer wieder, wenn man dem Patienten so in einem, ja, wie soll ich sagen, auf eine gesunde Art und Weise begegnet. Ne? Wie, so wie Sie sagen, wenn Patienten auch mal was äußern jenseits von allem Kranken oder wenn man auch mal auf so einer persönlichen Ebene einen Kontakt findet. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Mich würde jetzt noch interessieren, wo sehen Sie noch die Herausforderungen für die Kliniken? Ich meine, das ist ja so die große Frage, wie geht's mit den Krankenhäusern weiter und die Personalen und überall? Und das ist schwierig. Was ist denn für Sie das, wo Sie sich für die Zukunft noch vielleicht was erhoffen oder etwas, wo Sie noch Möglichkeiten sehen, was zu verbessern?
Ich sehe die Zukunft der Psychiatrie deutlich mehr im ambulanten Bereich. Da sind wir ja auch schon länger dran, mit der SAG Kliniken Sonnenberg etwas zu implementieren, um die Patienten auch ambulant draußen zu versorgen, weiter zu versorgen nach der Entlassung, in ihrem Lebensmilieu zu versorgen. Das, denke ich, ist sehr wichtig. Die Akutstation, die geschützte Station, sollte nur ein kleiner Teil im Leben des Patienten sein. Und so sehe ich die Zukunft der Psychiatrie, würde ich jetzt mal sagen.
Und Sie, Herr Scholz?
Gut, dem habe ich jetzt eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Das ist auch genau das, woraus, denke ich, ankommt und was für die Zukunft wichtig ist. Ich denke, man sieht ja auch jetzt schon mittlerweile, dass man nicht mehr so arbeitet, wie es vor einigen Jahren noch der Fall war oder auch wie es der Fall war, als ich angefangen habe. Es haben sich ja bereits schon viele Dinge geändert. Gerade wenn es jetzt um das Thema Zwangsmaßnahmen geht, das war vielleicht sogar ja schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Und das Ambulante, das wird dann hoffentlich auch bald das nächste sein.
Ich denke auch, es ist wichtig, dass man in diese Richtungen denkt. Aber, und da stehen wir ja auch mit unserem Streben nach dem Modellvorhaben nach § 64b SGB V bereit. Für diejenigen, die es nicht kennen, das bedeutet, es ist ein Modell, in dem es uns möglich ist, flexibler zu handeln, indem wir über die ganzen Stationsgrenzen, die wir jetzt haben, hinaus handeln können, dass wir Patienten mal ein paar Tage in der Klinik haben, dann ambulant führen, dann vielleicht mal teilstationär übers Wochenende nochmal aufnehmen. Also, dass wir dann ein hohes Maß an Flexibilität der Behandlung haben. Das würde uns genau das ermöglichen, dass wir unsere Patientinnen und Patienten rascher aus der Klinik rausbekommen, dass die dann zu Hause primär behandelt werden können, vielleicht nur noch mal kurz in die Klinik gehen, wenn es nötig ist. Das ist alles im Moment unglaublich kompliziert. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist wichtig, dass man das sieht, dass es Richtung ambulante Behandlung geht. Aber ich denke, auf geschützte, auch geschlossene Station möglicherweise werden wir sicher im Extremfall nicht so leicht verzichten können. Oder wie sehen Sie das?
Das wird in nächster Zeit sowieso weiterhin noch der Fall bleiben. Ich meine, es gibt halt auch immer noch viele Patienten, die im Grunde keine Krankheitseinsicht haben. Das darf man halt auch nicht vergessen. Nicht jeder Patient hat die Einsicht, jetzt sich helfen zu lassen. Und gerade für die Leute sind wir ja am Ende auch noch da. Und viele Menschen, die ja auch hören, wenn jetzt irgendwas in Saarbrücken mal los war, kommen ja auch zu uns und fragen, ja, ist der jetzt bei euch? Und dann ist die Antwort meistens ja auch ja. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist halt die Realität am Ende.
Genau, es gibt immer wieder Menschen in extremen Situationen, die vielleicht auch dann Gefahr laufen, aus ihrer Krankheit heraus gegen sich zu gehen, auch manchmal gegen andere. Da schließt sich jetzt der Kreis vom Anfang unseres Gesprächs und da ist es auch wichtig, dass man da ein gutes Angebot auch macht. Und ich finde es ganz, ganz toll, wie Sie das jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus berichtet haben. Und gibt es zum Schluss denn noch was Sie da ergänzen möchten, was Ihnen noch so auf dem Herzen liegt? Also Sie haben beide die Möglichkeit, wenn Sie möchten, auch noch so ein Schlusswort zu sagen, was Sie so den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten.
Also ich würde sagen, Die Psychiatrie ist bunt, es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken und es kann jeden von uns irgendwann betreffen. Jeder von uns kann mal in eine absolute Lebenskrise geraten. Und ich denke, dass gerade hier Ihr Podcast unheimlich wichtig ist für die Menschen, die keine Berührungspunkte haben mit psychisch erkrankten Menschen, einfach mal auch so ein bisschen die Vorurteile wegzulassen und zu schauen, okay, geschützter Bereich ist kein Horrorfilm, sondern einfach ein Ort, der halt auch Schutz bieten kann.
Ja, das waren gute Worte. Jetzt muss ich überlegen, was ich sagen soll, um dem gerecht zu werden. Nein, ich stimme dem genauso zu. Ich finde halt auch immer, was man meiner psychiatrischen Erkrankung auch noch erwähnen sollte, das ist ja auch, es ist ja nicht nur, dass sich das auch auf den Patienten selbst bezieht. Man muss ja auch an das Umfeld denken von den Patienten, weil oftmals sind Freunde und Angehörige, die sind ja irgendwo da auch mit involviert. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, es gibt, ein Mensch kann unter vielen Krankheiten leiden. Wenn es jetzt was Somatisches ist, also auf den Körper bezogen, dann hat man vielleicht mal nur dieses Leiden. Wenn es eine psychiatrische Erkrankung ist, dann spielen da ganz viele Faktoren einfach noch eine Rolle. Und ein Patient, der in so einer Krisensituation einfach ist, der hat, sobald der nochmal da raus ist, immer noch einen Riesenberg an Problemen, die auf ihn warten. Und die warten dann halt auch darauf, behandelt zu werden. Und da kommt es ja auch noch auf ganz andere Menschen an, die da noch weiterhelfen, beispielsweise auch Sozialarbeiter, Psychotherapeuten und so weiter. Und wie die Kollegin gesagt hat, es ist wichtig, dass man die Leute nicht einfach so abstempelt, ein gewisses Verständnis aufbringt halt. Und ja, versucht mittlerweile mal die Psychiatrie mit einem anderen Licht zu sehen.
Ja, Sie haben da jetzt auch ganz wesentlich mit dazu beigetragen, finde ich. Ich finde es großartig, dass Sie da so aus Ihrer Professionalität heraus Ihre Einschätzung gegeben haben, dass Sie berichtet haben von dem, was die wenigsten Menschen ja zeitlebens sehen, nämlich wie sieht's auf einer geschlossenen psychiatrischen Station von innen aus. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie heute hier zu Gast waren, für Ihren offenen Bericht und dass Sie das auch so unterstützen, da aufzuklären. Da gibt's sicherlich noch viel zu tun, aber ich freue mich, dass es auch so Kolleginnen und Kollegen wie Sie gibt, die auch mit so viel Herzblut dabei sind, das mit ganz großem Engagement machen. Man merkt auch so, wenn man Sie reden hört, finde ich, nicht nur die Leidenschaft für den Beruf, sondern auch, wie zugewandt Sie den Menschen sind, wie zugewandt Sie diesen Patienten sind, die ja zum Teil unglaublich herausfordernd sind, nicht immer einfach sind, aber Sie machen das mit so viel Herz und Menschlichkeit. Auch dafür ganz herzlichen Dank, dass Sie das so jeden Tag mit Ihrem Team zusammen machen. Ja, in dem Sinne, schön, dass Sie da waren, schön, dass wir uns heute unterhalten haben. Vielen Dank.
Dankeschön auch.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.